Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Familien wachsen. Aus zwei Menschen werden drei, haben Sie erlebt mit Ihrer Leonie, vielleicht auch noch mehr. Und dann kommen Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen dazu, wahrscheinlich später und auch jetzt schon gute Freunde, vielleicht Arbeitskollegen einmal oder Schulkameraden oder auch Freunde aus einem Verein. Und sollte Leonie eines Tages ihre Hochzeit planen, da wird sie sich mit ihrem künftigen Mann hinsetzen, überlegen, wen von denen allen können wir denn einladen? Wen kriegen wir unter bei unserer Hochzeitsfeier? Was schafft unser Festsaal oder auch unser Geldbeutel? Wen können wir einladen und wen nicht? Das ist so eine typische, also wer schon mal geheiratet hat von Ihnen, das ist dann immer so die große Frage. Bei uns damals war das so, vor 30 Jahren, da war die Trennlinie ungefähr bei den Cousins und bei den Cousinen, da gab es recht viele, die haben wir dann nicht mehr alle einladen können, damit wir nicht mehr als 120 Gäste haben. So läuft das in unserer Welt. Menschen, die miteinander verwandt sind, die sich miteinander wirklich auch verbunden wissen, gehen dann irgendwann getrennte Wege, verlieren sich aus den Augen. Ja, einfach weil es zu viele sind, weil es nicht mehr möglich ist, all die Kontakte zu halten. Auch unsere biblische Geschichte heute erzählt von einer Familie, der es so ging. Abraham und sein Neffe Lot. Sie waren als Nomaden unterwegs, zogen von Weide zu Weide, wohnten in Zelten. Aber der Viehbesitz, der war so enorm gewachsen und entsprechend auch die Zahl der mitarbeitenden Hirten, wahrscheinlich auch die Zahl der Familienmitglieder, der Verwandten, dass es nicht mehr ging, gemeinsam. Hören wir, wie es in Genesis 13 aufgeschrieben steht. Da heißt es: So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher einen Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abraham, zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und die Perizziter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Soweit der Abschnitt aus der Heiligen Schrift. Ich finde, Abraham hat das richtig gut gemacht in der Situation damals. Seine Ansage an Lot hatte zwei Merkmale. Sie war klar und sie war großzügig. Abraham sah klar, was Sache ist. Das Land schafft nicht mehr uns alle. Es kommt schon ständig zum Streit zwischen meinen und deinen Hirten, wahrscheinlich um das beste Weideland, wahrscheinlich um die Wasserstellen. aber weil wir Brüder sind, weil wir verwandt sind, zusammengehören, deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen, obwohl wir uns verbunden wissen. In dieser klaren Sicht, in dieser klaren Analyse der Situation steckt das, was im Taufspruch der Leonie eigentlich gesagt ist, nämlich Weisheit, Erkenntnis, Besonnenheit und Einsicht. Ich finde, es war sehr klug von Abraham, das damals so zu sagen. Es ist eine Einsicht, wie sie Gott uns schenken kann, ja, und wie wir sie heute der kleinen Leonie wünschen. Klarheit. Abraham redet nicht um den heißen Brei herum. Und Großzügigkeit. Abraham war der Onkel Lot, der Neffe. Und in der patriarchalischen Gesellschaft wissen wir, was das heißt. Abraham war eindeutig das Familienoberhaupt der gesamten Sippschaft. Er hätte die Möglichkeit und die Macht gehabt, sich das beste Land zu nehmen, ohne den Lot zu fragen. Seinen eigenen Vorteil zu suchen, sich zu bereichern, das wäre gar keine Frage gewesen. Und Lot hätte er mit dem kläglichen Rest abspeisen können. Hat er aber nicht. Sondern das Familienoberhaupt ist so großzügig, dass es Lot, den Neffen, die Wahl lässt. Du darfst wählen, das ganze Land steht dir offen. Gehst du nach links, gehe ich nach rechts. Gehst du nach rechts, gehe ich nach links. So wie wir es gerade gehört haben. Und Lot wählte, und zwar damals, das bessere, fruchtbarere Land, die Jordanebene. Wer das Heilige Land ein bisschen kennt, wie es dort aussieht, der weiß, dass tatsächlich im Unterlauf des Jordan, dass das heute eine regelrechte Salzwüste ist, also dass das ein sehr unfruchtbares Land ist. Das weiß auch unser Bibeltext schon, aber er sagt ganz früher zur Zeit Abrahams, bevor Gott Sodom und Gomorra zerstörte, in dieser Zeit war das noch ein sehr, sehr fruchtbares Land gewesen. Wäre interessant mal, ob die Archäologen da entsprechende Spuren finden oder nicht. Von Abraham zu uns. Verwandte, die zerstritten sind. Verwandte, denen es zu eng miteinander wird, wie bei Abraham und Lot. Oder Verwandte, mit denen es einfach schwierig ist. Fallen Ihnen da Beispiele ein? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen würde, es möge sich mal jeder melden, dem keine Beispiele einfallen, dann würden relativ wenige Finger nach oben gehen, glaube ich. Also das gibt es in allen Familien. Und die Frage ist ja, wie gehen wir mit solchen Familiensituationen um? Was ist uns Christen da ins Stammbuch geschrieben? Welche Konsequenz ergibt sich aus den 10 Geboten, die Gott uns gegeben hat? Welche Konsequenz ergibt sich daraus, dass wir getaufte Christen sind und dass wir als Christen also ja der Liebe Gottes verpflichtet sind, die sich in Christus zeigt? Ich möchte mich heute auf die beiden Begriffe beschränken, die ich auch dem Abraham abspüre: Klarheit und Güte. Klarheit und Güte sind da wichtige Stichworte, wie bei Abraham und auch wie bei Jesus Christus, dessen Namen wir alle tragen, soweit wir Christen sind und getauft. Klarheit, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er, ich bin der, der Klarheit bringt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln im Finstern, der wird auch nicht im Nebel stochern müssen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus leuchtet vor allem die Situation zwischen uns Menschen und Gott aus. Er redet Tacheles. Er sagt, so wie ihr seid, seid ihr verloren. Das Handtuch zwischen euch und Gott ist zerschnitten. Da ist ein unüberbrückbarer Graben zwischen euch und Gott durch eure Schuld. Dieses Getrenntsein, dass wir eigentlich nicht mehr zu Gott hin können, ohne dass Christus es uns möglich macht, das fassen wir mit dem Wort Sünde. Klarheit. Also Jesus sagt uns in aller Klarheit, ihr seid Sünder. Aber dann auch Güte. Gott will das Zerwürfnis zwischen ihm und uns nicht so lassen. Das ist sein Vaterherz, das ist die Güte. Gott will Versöhnung. Deswegen schickt Gott Jesus in die Welt. Jesus gab sein Leben für uns. In jeder Kirche steht irgendwo ein Kreuz, das erinnert uns daran, dass Jesus Christus unsere Schuld trug, damit wir wieder den Weg der Versöhnung zu Gott gehen können. Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Also, wir können sagen, Klarheit und Güte und der unbedingte Wille zur Versöhnung, das ist die Mission Christi in unserer Welt. Und das ist auch für uns, die wir uns Christen nennen, unsere Mission, zum Beispiel auch in schwierigen Familienverhältnissen. Als Christen sind wir der Klarheit Gottes verpflichtet und der Güte, die nicht aufhört, Wege zur Versöhnung und zum Frieden zu suchen. Wie ist das zum Beispiel? Also es gäbe da jetzt verschiedene Beispiele. Man könnte sagen, Arbeitskollegen, die miteinander arbeiten müssen, da ist es ja manchmal schwierig. In manchen Ehen ist es schwierig. Das ist aber ein Sonderfall, da haben es zwei sich ja regelrecht versprochen, dass sie lebenslang beieinander bleiben wollen. Aber ich möchte heute jetzt mal eine andere Baustelle ansprechen, und zwar Eltern und erwachsene Kinder, insbesondere Schwiegermütter und Schwiegertöchter. Da kommt es schnell zu Missstimmungen. Die junge Mutter, die ja noch unerfahren ist, fühlt sich überfahren von Erziehungsratschlägen. Die Oma schnappt ein. Sie hat es doch nur gut gemeint. Die Mama will das, der Opa teilt mit dem Kind seine Schokolade. Die Mama will das aber ausdrücklich nicht, weil das Kind gesund aufwachsen soll. Und dann geht es so, dass alt und jung einander aus dem Weg gehen, dass da irgendwie so eine Missstimmung entsteht und dass es auch richtig kompliziert und hässlich werden kann, dass man sich gar nicht mehr gerne sieht, gar nicht mehr gerne besucht, sondern immer froh ist, wenn es vorbei ist, wenn es geschafft ist. Ich kann Ihnen hier jetzt keine Patentlösung präsentieren, aber ich kann sagen, in welche Richtung es unser Verhalten als Christen gehen müsste von unserem Predigttext her, und zwar in Richtung Klarheit und Güte. Beides ist hier Gold wert. Klarheit, indem wir tatsächlich sagen, wie es uns geht, mich hat verletzt das oder ich fühle mich überfahren. Denn erst wenn wir das aussprechen und auf den Tisch bringen, aber in liebevoller Weise, dann kann man die Probleme überhaupt angehen und sich austauschen. Aber dann auch noch eine andere Klarheit, und die ist noch viel schwieriger als zu sagen, wie es einem geht, nämlich die Klarheit im Zuhören. Es ist sehr schwierig, in einer Streitsituation wirklich anzuhören, was der andere zu sagen hat, nur mit dem Ziel, ihn zu verstehen und nicht gleich mit dem Ziel, zu sagen, wie es richtig ist. Also nicht gleich das Aber entgegen zu schleudern. Das ist schwieriger. Aber das ist wichtig und das kann dann Klarheit schaffen. Und den Mut zu so einer Klarheit, den kann Abraham uns geben, den kann Jesus Christus uns geben, wenn wir darauf schauen, wie klar er manchmal geredet hat, zum Beispiel mit denen, die ihnen eigentlich am nächsten standen, den Pharisäern und Schriftgelehrten, denen hat er manchmal sehr deutlich die Meinung gesagt. Und dann auf der Suche nach einem guten Miteinander, nach einem versöhnten Miteinander, Güte walten zu lassen. Zwischen Großeltern und der jungen Familie braucht es ja keine Trennung wie bei Abraham und Lot damals. Die mussten, weil es so viele waren, verschiedene Wege gehen. Aber es braucht ganz klare, deutliche Abgrenzungen. Das ist wichtig. Wenn beide Parteien im selben Haus wohnen, ist es ein Segen, wenn da eine räumliche Abgrenzung ist, wenn da eine Tür ist, wo man sagen kann, da haben die Großeltern ihren Privatbereich und da hat die junge Familie ihren Privatbereich und da wird nicht einfach eingedrungen. Und auch über große Entfernungen hin kann es wichtig sein, dass es grundsätzlicher Art Abgrenzungen gibt. Die Großeltern können es machen wie Abraham und Lot, nicht auf den eigenen Erfahrungen herumreiten, sondern den jungen Eltern den Vorzug lassen. Natürlich, Großeltern haben so und so viele Kinder schon erzogen und wissen alles, wissen Bescheid und besser. Ich bin jetzt auch langsam so im Opa-Alter, also ist nicht so, dass ich andere hier abkanzle. Ja, wir wissen, wie es geht mit der Erziehung. Und die jungen Mütter und Väter sind halt da noch unerfahren, gerade beim ersten Kind. Und da könnte man natürlich sagen, also du machst es jetzt so und so und so und so. So wie der Abraham den Lot gesagt hätte, ich gehe nach Jordanien und du nimmst den Rest. Aber man kann es auch umgekehrt machen. Man kann den jungen Eltern den Vorzug lassen, sagen, wir arbeiten mit euch zusammen. Wie wollt ihr es denn machen? Wie hättet ihr es gerne? Zum Beispiel mit Süßigkeiten oder mit was auch immer. Und das dann auch akzeptieren. Also da können wir ganz viel von Abraham lernen, wie er es mit seinem Neffen Lot gemacht hat. Und dann natürlich, dass man auf Übergriffe in den Bereich des anderen verzichtet und auch umgekehrt. Auch die jungen Eltern können die Großeltern fragen, wie viele enkelfreie Tage braucht ihr eigentlich die Woche? Ich weiß nicht, ob Großeltern mit viel Enkeldienst, ob die das manchmal gefragt werden. Also wie viel Freiraum braucht ihr? Ja, auch die älteren Menschen brauchen das. Gott gebe, dass auch in komplizierten Situationen so etwas von dem, wie Gott zu uns ist, sich widerspiegelt in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass da dann die Großzügigkeit Gottes auch unsere Herzen regiere und die Liebe Christi und vor allem auch sein Wille zur Versöhnung, gerade in schwierigen Situationen. Überall gilt, auch wenn es kompliziert sein mag, Klarheit und Güte, wie bei Abraham und Jesus Christus, öffnen Türen zum Frieden und zu einem guten, herzlichen Miteinander. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.